Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Erstmal muss ich sagen, dass ich froh und dankbar bin, auf der Frankfurter Buchmesse sein zu dürfen, diesem Ort der Freiheit und des freien Meinungsaustausches.
Aber ich würde mich schon an die eigene Nase erstmal fassen und sagen, dass man sehr viel differenzierter und sehr viel härter die Wirklichkeit beschreiben sollte.
Die kommen ja alle unkontrolliert hier rein.
Was will ich denn bewegen, dass ich gegen die Ausländer bin, dass so viele hier reinkommen? Das ist mein Grund, warum ich hier bin.
Ich glaube, es ist grundsätzlich ganz einfach so, wer über das Deutschland der Gegenwart schreiben möchte, literarisch schreiben möchte, der kommt eigentlich nicht um dieses Thema herum in diesen Zeiten, in diesen Jahren.
Ich glaube, einerseits gibt es auf Seiten der Täter eine große Angstlust, also Macht zu haben.
Liebe Freunde, das ist ein großer Tag in unserer Parteiengeschichte. Wir haben es geschafft, wir sind im Deutschen Bundestag und wir werden dieses Land verändern.
Und es war so klar, dass der Ton einfach sich ändert.
Diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen!
Neue Nazis in der Literatur. Wer von der Gegenwart erzählt, kommt an den Rechten nicht vorbei. Ein Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer.
Im Frühjahr 2020 erscheint Georges Arthur Goldschmidts »Vom Nachexil«, ein Alterswerk, mit dem er noch einmal zurückkehrt zu seinem Lebensthema.
Am 18. Mai 1938 schickten die Eltern den damals 10-jährigen Jürgen Arthur Goldschmidt zusammen mit seinem älteren Bruder von Rheinbeck bei Hamburg aus zunächst nach Italien. Dann flohen die beiden Minderjährigen nach Frankreich. Für die Jungen war das unbegreiflich und lebensrettend zugleich. Dort, verborgen in einem katholischen Internat in den Savoyen und versteckt von Bauern, überstand der sich nun Georges Arthur nennende Junge Krieg und Verfolgung. In all seinen Büchern umkreist Goldschmidt den Verlust der kindlichen Unschuld und die Vertreibung.
Vom Nachexil wirkt wie ein Kondensat dieser Erfahrungen. Aber das Buch ist nicht nur Rückschau. Angesichts einer neuen gesellschaftlichen Realität in Europa muss es als Menetekel, als düstere Warnung vor neuerlichem Unheil gelesen werden.
Wie man sieht, haben die Nazis Nachfolger. Und das Publikum soll sich beruhigen. Nach 70 Jahren Nachlässigkeit werden die Scheiterhaufen wieder lichterloh flammen. Wie damals zu den frohen Zeiten der Pogrome, die doch das Wesen Europas ausmachen. Seid ruhig, Leute. Das kommt alles bald wieder, wie ihr es haben wollt.
Das kommt alles bald wieder? Manches ist schon längst da. Führt man sich die rechtsradikalen Provokationen und Übergriffe, die Gewalttaten und Terroranschläge der letzten Jahre und das Erstarken rechter Kräfte in den Parlamenten vor Augen, muss man sich fragen, ob der Bürgerkrieg, von dem die neue Rechte träumt, nicht längst begonnen hat.
Die Literatur ist ein Seismograph für Verschiebungen gerade atmosphärischer Natur. Aber sie ist bekanntlich ein langsames Medium. Es dauert oft Jahre und Jahrzehnte, bis gesellschaftliche Ereignisse in ihr substanziellen Ausdruck finden.
Und doch gibt es sie bereits. Literarische Bücher, die vom gesellschaftlichen Rechtsruck erzählen. Mal subtiler, mal ganz direkt. Sie tun das mit den Mitteln der literarischen Reportage – in autobiografisch gefärbter Prosa, in düsteren Dystopien und kunstvollen Fiktionen. Mit politischer Emphase und ästhetischer Finesse. Manchmal sogar mit Humor. Es sind Annäherungen an das gefühlte zeitgenössische Unbehagen. Es ist der Wunsch, dem medialen Blick andere Perspektiven und komplexere Innenansichten an die Seite zu stellen. Nicht unbedingt geht es um Verständnis, aber ums Verstehen wollen.
»Ich
Fangen wir an den Rändern an. Oder besser in der tiefsten Provinz. Da, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen und das Misstrauen Fremden gegenüber so groß ist, dass schon ein durchs Dorf fahrendes Auto mit Berliner Kennzeichen Unruhe und Aggression erzeugt. Und wo der Brandenburger Landesverband der AfD, der bei den letzten Wahlen 23% der Stimmen holte, vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Der Journalist und Autor Moritz von Uslar hatte sich bereits 2010 einen Ort weit außerhalb seiner liberal-intellektuellen Berliner Blase herausgepickt, an dem er das wirkliche Leben kennenlernen wollte. Vornehmlich das von jungen Männern mit Hang zu Kraftausdrücken, mit guter Leber und Rechtsdrall. Deutschboden heißt der Reportageroman, den er aus dem brandenburgischen Städtchen Zedenick mitbringt.
Und ich bin mit dem Auto durch die Gegend gekurft und habe so den Finger befeuchtet und aus dem Fenster rausgehalten und so die Temperatur gemessen und gedacht, wie ist es? Und ganz äußerlich habe ich gesucht nach einem Ort mit einem Boxclub und einer funktionierenden Kneipe. Einfach weil ich den sozialen Ort Kneipe haben wollte. Und so kam ich nach Zedenick.
Als teilnehmender Beobachter versucht von Uslar, Einblick in die ostdeutsche Seelenlage zu gewinnen. Im coolen Slang des New Journalism erzählt er von einer Jungsgang, die ausgiebig säuft und eine bodenständige Härte zur Schau stellt. Immer wieder wird zwar ein Seitenblick auf die faschistischen Codes geworfen, die allzu offensichtlich Teil dieser Jugendkultur sind. Trotzdem bleibt das Thema Rechtsradikalismus ein blinder Fleck in dem Buch.
Ich war im Jahr 2009 da und habe natürlich auch rechte Töne und komisches Zeug gehört, habe aber sozusagen diesen offensiven Rechtsradikalismus, wie er jetzt heute wieder Thema ist, für ein Phänomen der 90er Jahre gehalten.
Nach 10 Jahren kehrt von Uslar an diesen Ort zurück, unter neuen Vorzeichen. Zedenick revisited in Zeiten einer angespannten politischen Großwetterlage. Wieder mietet sich der Reporter-Erzähler für ein paar Monate in einem Hotel ein. Wieder streift er umher zwischen den einschlägigen Orten der Kleinstadt, den schon aus Deutschboden bekannten Kneipen und der Dönerbude, der Tankstelle und den Wohnzimmern. Und will in nochmal Deutschboden herausfinden, was er damals vielleicht übersehen hat.
Man hätte schon mehr spüren können, dass diese rechten Töne nochmal wiederkommen und eine Sache der Gegenwart werden. Und jetzt im neuen Buch, nochmal nach vorne gesprungen, zieht sich das als roter Faden durch.
Tatsächlich wirkt es, als wolle von Uslar nun die tiefbraunen Flecken ausleuchten und den Vorwurf entkräften, er habe sich damals einwickeln lassen vom robusten Charme seiner Zedenicker Boygroup.
Was war der Unterschied meiner Recherchehaltung zur vor 9 Jahren veröffentlichten Reportage? Naja, ich hatte schon verstanden, dass die Feier- und romantische Verklärung des Kleinstadtprolls, die im ersten Buch so exzessiv Thema und der Schmäh gewesen waren, als eine demonstrative Gedankenlosigkeit oder Denkverweigerung, man konnte auch sagen, als Feier eines Anti-Intellektualismus gelesen werden konnten. Darum war es mir natürlich nie gegangen, im Gegenteil, ich war ja intellektuellen Fan. Wer 2019 den Proll feierte, der musste auch sehen, dass die böse und asoziale Sprache längst von der politischen Rechten vereinnahmt worden war und dass diese Rechte spätestens seit der Bundestagswahl 2017 erheblich an Macht dazugewonnen hatte.
Kurz, der Blick des Beobachters hat sich verändert, das Gebaren der jungen Männer nicht.
Wie würde ich den Typen beschreiben? Ja, schon als gewaltbesessen, als jemand, der sozusagen eine starke Körperlichkeit nach vorne fährt, jemanden, der den körperlichen Konflikt sucht, sozusagen als jemand, der soziale Räume versucht, mit einer körperlichen Gewalt zu besetzen, einzunehmen. Das kann ganz konkret stattfinden, unentwegt, in der Art, wie sich jemand hinstellt und die Ellbogen rausfährt oder seine Brust nach vorne zieht oder sein Bier greift und ist unentwegt für einen sensiblen Menschen wahrnehmbar und bedrückend.
Das kulturelle Umfeld dieses Typus, Klaus Teweleit würde vom faschistischen Männerkörper sprechen, ist geprägt von symbolisch aufgeladenen Versatzstücken aus brauner Zeit und von Requisiten des Nationalsozialismus.
Und gleichzeitig gibt es so ganz oberflächliche Insignien und Zeichen des Faschismus, die mehr oder weniger bewusst gespielt werden an so einem Tag wie dem Herrentag, dem Vatertag. Das sind dann Wehrmachtshelme, aber auch T-Shirts, natürlich Motto-T-Shirts mit eindeutigen Beschriftungen, die sind dann halt faschistisch. Aber eben auch sozusagen das, was ich beobachte und beschreibe und was mich bedrückt, selbstverständlich, dass in Momenten des Gehenlassens, der gemeinschaftlichen Freude, des Feierns, sich immer wieder des Faschismus bedient wird. Also junge Männer, ohne jede, unterstelle ich mal, wirkliche Nazi-Gegenwart oder Geschichte, stehen dann am Vatertag beieinander und rufen Sieg Heil.
Die Beschreibung des Herrentags in nochmal Deutschboden geht an die Grenze dessen, was man als toleranter Mensch aushalten kann. Einblicke in die Abgründe einer Männerwelt, die im schnoddrigen Erzählton von Uslars ungefiltert dokumentiert wird.
Wir kurften ins Grüne. Am Wegrand machten die Grüppchen der Trinker Station, um Bollerwagen und um die Bierkästen auf den Gepäckträgern herum aufgebaut. Sie sangen Trinklieder, stießen an. Da stand dann auch einmal ein Typ, äußerlich nicht weiter auffällig, und rief seinen Kumpels Sieg entgegen. Und die Kumpels antworteten im Chor mit Heil. Immer wieder Sieg, Antwort des Kumpelchors, Heil. Kein großes Ding, das fand dann eben heute hier so statt, am Herrentag in der Kleinstadt.
Ja, das ist irgendwie Party, Partytime, diese Sätze rufen. Und gleichzeitig könnten die auch was ganz anderes rufen. Sie rufen eben sozusagen die kontaminiertesten, verbotesten Sätze, die man in Deutschland eben in der Gegenwart und seit 70 Jahren rufen kann. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, sozusagen die Partykultur, die Folklore, ist natürlich ein großes Wort, ist irgendwie immer gleich Nationalsozialismus. Bestenfalls ironisch, bestenfalls als Angebot zum Spielen eingesetzt, das nehme ich schon auch wahr, ja, und bösestenfalls ganz stumpf, um Leute zu erschrecken, herabzusetzen, zu vernichten, zu bedrohen. Beides findet statt.
Dass Moritz von Uslar noch einmal nach Zehdenick gefahren ist und seine Beobachterposition neu justiert hat, hängt vielleicht auch mit der Kritik zusammen, die ihm seinerzeit entgegenschlug. Manja Präkels etwa warf ihm Verharmlosung vor. Sie ist in Zehdenick aufgewachsen, erlebte in den 90er Jahren als Jugendliche die Radikalisierung der rechten Szene hautnah mit und hat selbst einen Roman über diese Zeit geschrieben. Schon Anfang der Nullerjahre arbeitete sie an dem Buch. Damals aber, glaubt sie, hätte sie gar keinen Verlag dafür gefunden.
Weil die Verdrängung immer noch so groß war und die 30 Jahre Wende oder überhaupt diese ganze Wendegeschichte erzählt wurde als eine erfolgreiche, also diese ganze, alles Gute daran betonen und alles, was eben an Verheerungen, an sozialen Verheerungen, dieser rassistische Flächenbrand, das wurde komplett ausgeblendet.
Auch Manja Präkels hatte das Ereignis verdrängt, das den brutalen Höhepunkt ihres Romans »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« bildet. 1992, mit 15 Jahren, war sie nachts mit Freunden unterwegs, tanzen.
Es gab damals einen dieser typischen, muss man sagen, Überfälle auf Diskotheken durch so Nazi-Banden, also Neonazi-Banden. Ein Bekannter von mir hat diese Nacht nicht überlebt.
Gerade hatten wir kurz Platz genommen und Krischi war losgerannt, um Schnaps zu ordern. Da brach im Eingangsbereich des Saals Lärm aus. Etwas wirbelte die Menschen durcheinander. Grelle Mädchenstimmen schrien. Urlaute, keine Worte. Dann sahen wir sie. Erst einen, zwei, etwa 10, 15 Uniformierte. Glatzen, grüne Bomberjacken, Springerstiefel. Ich erkannte die Angreifer sofort. Sie trugen Baseballschläger. Und jeder, der sie sah, rannte weg, versuchte zu entkommen. Körper verkeilten sich im schmalen Gang, der zum Hof führte. Neben mir riss jemand das Fenster auf. Eisiger Wind erfasste mich. Dann der Sog der Umstehenden, die zu der Öffnung strebten. Zur Dunkelheit, die ihren Sprung verschlucken würde. Kreischen erfüllte den Saal. Keulen sausten auf Rücken, Hände, Hälse. Wir stehen verloren in der Kälte. Die schlecht beleuchtete Dorfstraße führt ins Nichts. Dann lässt Zottel meine Hand los. Mein Blick folgt ihm. Er kniet sich hin, auf den kalten Boden neben Krischi, breitet seine Hände über dem kleinen Bruder aus. Hände, die sich nicht trauen, den Kopf anzufassen. Das ganze Blut. Das ganze Blut.
Anführer der mörderischen Neonazi-Bande ist Oliver, Spitzname Hitler, mit dem die Ich-Erzählerin Mimi aufgewachsen ist. Eine Erklärung dafür, wie die beiden und ihre Freunde derart auseinanderdriften konnten, liefert Manja Präkels in ihrem Roman nicht. Wie auch? Mimi ist jung und mittendrin. Zwar sieht sie, wie nach 89 um sie herum eine neue Welt entsteht, doch die Frage, was dazu führt, dass sie als linke Zecke plötzlich um ihr Leben rennen muss, kann sie nicht beantworten. Die Glatzen sind ihr beständig zu nah.
Das alles liegt 30 Jahre zurück. Und doch hat die Geschichte viel mit unserer Gegenwart zu tun.
Hinzu kommt, dass die Protagonisten von damals, also die Menschen, die 92 jubelnd vorm Sonnenblumenhaus standen in Rostock, die Leute, die damals massiv Jagd auf Menschen gemacht haben, also einfach weil sie in ihr kleines Weltbild nicht passten, die sind ja heute wieder am Start. Leute in meinem Alter, die jetzt maßgeblich also bei Pegida mitbestimmten, maßgeblich die AfD mitbestimmen.
Für ihren Roman, den sie nicht als Jugendroman geschrieben hat, wurde Manja Präkels mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Bei Lesungen kommt sie oft mit Jugendlichen ins Gespräch, auch in der Provinz, in Ost und West, und erfährt, was junge Menschen heute in die Arme der Rechten treibt.
Also in Thüringen gibt es Gegenden, in denen muss man nicht zu einem Neonazi-Konzert gehen. Das findet statt, Luftlinie 5 Kilometer. Wenn der Wind richtig steht, dann hört man es eher auf dem Marktplatz überall. Das ist das Umfeld. Die älteren Geschwister gehen dahin, weil sonst nichts los ist. Also ich habe intensive Begegnungen gehabt mit Jugendlichen, denen anzuspüren war, dass sie wissen, dass das falsch ist. Sie gehen dahin nicht jubelnd hin, hurra, endlich Hassgesänge. Sondern das ist wirklich ein ganz bitterer Prozess und der Suche nach Halt und Aufmerksamkeit.
Von der Präsenz rechter und neonazistischer Kräfte erzählt der in Görlitz lebende Lukas Rietschel. In seinem 2018 erschienenen Roman »Mit der Faust in die Welt schlagen« schildert er eindrücklich die Desillusioniertheit heutiger Jugendlicher im Osten Deutschlands, die fast zwangsläufig im rechtsextremen Milieu landen. Erklärt wird dieser Vorgang des Abdriftens allerdings nicht recht. Fast scheint es bei Rietschel, als sei, wie Moritz von Uslar sagt, der Nationalsozialismus eine Art Folklore. Rechts steht in »Mit der Faust in die Welt schlagen« für Protest gegen den demokratischen Mainstream. Und anstelle von Auflehnung gegen System, Kapitalismus oder Spießertum äußert sich die Jugendkultur in Form von Fremdenhass und chauvinistischer Heimatliebe. Der in der alten Bundesrepublik erreichte Konsens über die NS-Vergangenheit, über Vergangenheitsbewältigung, Erinnerungskultur und Tabus gilt in Teilen des größeren Deutschland nicht mehr.
Die Neunt- und Zehntklässler hielten sich gegenüber beim Bushäuschen auf. Ihr Zigarettenrauch blieb unter dem Plexiglasdach hängen. Jude. Das klang weich und melodisch, wenn er es selbst aussprach. Aber die Zehntklässler hatten es einem Jungen hinterhergerufen, hatten es geschrien, über den ganzen Marktplatz und auf dem Weg zur Schule. Dabei laut gelacht. Philipp hatte es den ganzen Tag im Ohr und sagte es im Unterricht leise vor sich hin. Jude. Jude. Dreckige Judensau. Dann nahm er einen Stift und schrieb es neben seinen Hefter. Erst in der Schule, dann zu Hause.
In vielen europäischen Texten der letzten Zeit ist das Bemühen zu erkennen, tiefere Einblicke in die Gemüter einer bestimmten Sorte von Provinzbewohnern zu bekommen. Menschen, die sich hingezogen fühlen zu einfachen, nostalgischen, manchmal schlicht autoritären Lösungen. Von Problemen, die von daran interessierten Kreisen erst zu solchen gemacht werden. In Jens Wonnebergers Roman »Mission Pflaumenbaum« berichtet ein Dörfler namens Rottmann, ein übellauniger, aber mitteilungsfreudiger Überlebender der untergegangenen DDR, wie in seinem Nest alles den Bach runtergeht. Den Dorfkrug gebe es nicht mehr, dafür finde sich der Stammtisch jetzt überall.
Es wird gemeckert und lamentiert und jeder weiß sowieso alles besser. Aber ich fürchte, irgendwann wird ihnen dieses Meckern und Motzen nicht mehr reichen und dann wird's hier gewaltig krachen.
Meckern und Motzen ist keine ostdeutsche Spezialität, ebenso wenig wie die Sehnsucht nach Reinheit und Überschaubarkeit. Und auch den regressiven Wunsch nach einer ausschließlich deutschen Kultur findet man im Westen.
Etwa im schwäbischen Heilbronn, in dem Cihan Acas Debütroman Hawaii spielt.
Auf einem Riesenplakat wurde Menschen in verschiedenen Sprachen schmackhaft gemacht, in die Länder zurückzukehren, aus denen sie gekommen waren. Daneben sah man Fotos der strahlenden Sehenswürdigkeiten eben jener Länder. Oben drüber stand ganz groß, verpisst euch, aber in Slogansprache. Deine Heimat, deine Zukunft, jetzt.
Im Zentrum von Cihan Acas Hawaii steht der junge türkischstämmige Kemal. Seine Freundin hat ihn verlassen und die vielversprechende Profi-Fußballerkarriere ist nach einem selbstverschuldeten Autounfall abrupt beendet. Er irrt durch ein Heilbronn, das einmal sein Zuhause war und nun fremd ist. Er ist auf der Suche nach einem Job und einer Zukunft, vor allem aber nach sich selbst. Kemal gerät in eine angespannte Lage. Eine rechte rassistische Bewegung organisiert sich gegen die vermeintliche Überfremdung ihrer Heimatstadt. Und ein paar junge Türken tun sich zusammen, um auf Gewalt mit Gewalt zu antworten.
Abdullah kam wieder an den vorderen Rand und rief: Wir schlagen zurück. Wir werden die Stadt aus ihren dreckigen Händen reißen. Seid ihr bereit? Die letzte Frage rief er mehrmals aus. Und bei jedem Mal machte er eine Bewegung mit dem Arm, als würde er eine Handgranate über die Menge hinwegschleudern. Das von allen zusammengebrüllte Ja wurde noch lauter, bis es in eine ohrenbetäubende Mischung aus Jubel und Kampfschrei überging, bei der nichts mehr zu verstehen war. Ich schrie mit.
Es ist eine Form der Selbstermächtigung. In der Realität ziehen die Angegriffenen sich allerdings eher zurück.
Ich nehme auch immer mehr so eine Art Resignation wahr innerhalb unserer migrantischen Community, sage ich mal. Und mir selbst geht es auch so. Gerade wenn man beim Thema rechte Netzwerke innerhalb staatlicher Strukturen ist oder Meldungen, die dann immer wieder aufkommen von Personen, die rechtsradikal eingestellt sind, die bei der Polizei oder bei der Bundeswehr tätig sind. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie diese Institution unter Generalverdacht irgendwie stellen will, auf keinen Fall. Aber je mehr man sowas mitbekommt, umso mehr fühlt man sich der Fremdenfeindlichkeit dann doch schutzlos ausgeliefert.
Acas Roman handelt von einem jungen Mann, der gleich in mehrfacher Hinsicht in eine Identitätskrise gerät. Er verliert nicht nur das Lebensziel, als Fußballer zu reüssieren. Ihm wird auch von jenen, die Heimat in einem ausschließenden Sinn definieren, jede Zugehörigkeit abgesprochen.
Weil ich muss sagen, ich war politisch nie irgendwie eine richtig engagierte Person oder auch nie so der Lautsprechertyp in politischen Dingen. Aber habe gerade in den letzten Jahren immer mehr gemerkt oder mir die Frage gestellt, wie richtig es eigentlich noch sein kann, passiv zu bleiben und nur in der Beobachterrolle zu bleiben, weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass gerade in solchen Zeiten, dass die radikal eingestellten Personen und Parteien dadurch immer lauter werden, immer mehr Macht gewinnen. Und da muss sich dann jeder, finde ich, die Frage irgendwie stellen, wie man damit umzugehen hat, ob man sich beteiligen muss und wenn ja, dann auf welche Art und Weise.
Cihan Acas Held Kemal macht diesen Prozess ebenfalls durch. Zunächst taumelt er unbeteiligt durch die Welt, kreist um persönliche Probleme. Je hitziger aber die politische Situation wird, desto weniger kann Kemal den Konflikten ausweichen. Sie werden ihm aufgezwungen.
Aber ich habe persönlich doch schon das Gefühl, dass es früher in meiner Jugend, in meiner Kindheit so war, dass man vereinzelte Fälle mitbekommen hat, unschöne Fälle, dass es rechtsradikale Attentate und Morde in Deutschland gab. Aber in den letzten Jahren habe ich so das Gefühl, dass sich diese Phänomene doch immer mehr sozusagen in die Mitte der Gesellschaft verlagern und dass diese radikalen Einstellungen immer mehr auch ein bürgerliches Gesicht bekommen. Und das ist etwas, was ich mit Sorge auch beobachte und was mich sehr beschäftigt, privat und dann auch beim Schreiben.
Wer sich schreibend mit der Gegenwart in Deutschland auseinandersetze, komme um das Thema Rechtsradikalismus eigentlich nicht herum, sagt Cihan Aca. Amanda Lasker-Berlin würde da wohl zustimmen. In ihrem Romandebüt Elias Lied geht es um drei Schwestern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Da ist Elia, die mit Trisomie 21 geboren wurde und Theater spielt. Noah, die in einer Kantine jobbt und als Sexbegleiterin arbeitet. Und Lot, die unnahbarste der drei Figuren. Sie hat sich der rechtsextremen, identitären Bewegung angeschlossen und vertritt eine Ideologie, die Menschen wie ihrer Schwester Elia das Lebensrecht abspricht.
Also ich glaube, was ja an der Figur interessant ist, ist der Moment, an dem man sagt, ah, wie kommt es, dass diese Figur so denkt oder wie wirkt sich das auf ihr Privatleben oder auf ihr Selbstbild auch eben aus, und das hatte ich Lust zu untersuchen.
Die Welt ist voller Dreck. Deshalb sind alle so krank. Deshalb gibt es so viele Behinderte und Depressive und Menschen mit Neurosen, weil sie so viel Dreck einatmen und sich nicht waschen. Deswegen stinkt es überall, wo Lot hinkommt. Lot wird nicht dabei zusehen, wie auch noch ihr Zimmer versifft, wie der Gestank von draußen reinkommt und sich auf ihre Möbel hockt. Der Dreck der ganzen Welt, transportiert von einzelnen Menschen, die alle nicht anerkennen, dass es Orte gibt, an die sie nicht gehören.
Lots Radikalisierungsprozess wird nicht als Abfolge von Ereignissen dargestellt. Es scheint sich eher etwas in ihr anzustauen, ein diffuses Unbehagen, eine geradezu physische Überreaktion. Wut und Ekel mischen sich und brauchen ein Ventil. Und der Körper reagiert. Ihr von allem möglichen Dreck bedrohter Körper, der labil ist und leicht auseinanderfallen könnte. Mit dieser Romanfigur führt uns Amanda Lasker-Berlin die Widersprüche im Frauenideal der neuen Rechten vor Augen.
Also auf der einen Seite muss es diese Frau geben, die so toll ist und sich da vorne an den Demozug stellt, aber gleichzeitig wird halt auch überlegt, ob man Frauen das Wahlrecht wieder aberkennen sollte, weil in der identitären Bewegung halt überlegt wird, ob Frauen eigentlich überhaupt in der Lage sind, rational zu denken. Und ich glaube, aus diesen absurden inhaltlichen Brüchen kann auch nur ein sehr zerrissenes Selbstbild irgendwie entstehen, weil wie soll man sich dann verhalten? Was soll man denn dann über sich selber denken? Und dass Frauen in der neuen Rechten stark objektifiziert werden, ist auf jeden Fall eine Tatsache.
Amanda Lasker-Berlin hat viel recherchiert, gerade für die Figur der Lot, und mit Aktivistinnen der rechten Szene gesprochen. Ihr Buch ist ungewöhnlich, wird über Neonazis berichtet oder geschrieben, ist fast immer von einem männlichen Phänomen die Rede.
Ja, also das war eigentlich ja Hauptbestandteil meiner Recherche, zu schauen, okay, warum finden Frauen das interessant oder reizvoll, weil sie ja einfach durch dieses traditionelle Rollenbild ja eigentlich auch viel weniger Einflussmöglichkeiten haben. Also in der neuen Rechten ist es ja oft so, dass Frauen, auch wenn es weniger Frauen sind als Männer, als Vorzeigefiguren dann eben benutzt werden, die ganz klassisch ein tradiertes Rollenbild vorleben sollen, die wie so Symbolfiguren sind für diese Bewegung und für diese Inhalte, und die dann halt auch weniger radikal sein sollen, als sie eigentlich sind.
Sie ist das erste Mal da. Das erste Mal bei Menschen, die so sind wie sie, glaubt Lot. Gleich muss sie auf die Bühne, gleich nach dem Vortrag. Vom Verleger-Ehepaar. Die siezen sich, weil sie das respektvoll finden. Ihre 7 Kinder rennen mit dicken, blonden Zöpfen in den Fluren herum. Lot ist nervös, kann kaum zuhören. Obwohl sie die Bücher interessieren. Bücher darüber, wie sehr man weiße Männer lieben soll, weil weiße Männer die Kultur erschaffen haben. Bücher über Genderwahn und über die jüdische Weltverschwörung. Darüber, dass man den Deutschen nicht die Schuld am Holocaust geben darf.
Lot bleibt bis zum Ende eine unerklärliche Figur, brüchig und voller Widersprüche. Man wird mit ihr nicht fertig.
glaube, das ist bei Lot ganz wichtig, dass man nicht sagt, sie wurde in ihrer Kindheit vernachlässigt, deshalb ist sie jetzt rechtsextrem, sondern dass man ganz klar sagt, nee, das ist jemand, der denkt so, das ist eine aktive Entscheidung von jemandem. Und dass man halt in einem Roman dann noch die zwei anderen Schwestern dazu nehmen kann, dass man aus einem persönlichen Blick diese Welt betrachten kann, dass man eine Erzählung schaffen kann, die auf einer sprachlichen Ebene, auf einer sinnlichen Ebene eine Welt gestalten kann.
Dass Ambivalenzen nicht aufgelöst werden können und müssen, lässt sich auch an Ingo Schulzes Roman »Die rechtschaffenen Mörder« beobachten.
Ich fand es dann schon auch interessant, aufgrund all der Erfahrungen, die man halt so in den letzten, insbesondere in den letzten Jahren gemacht hat, nicht, dass es die nicht vorher auch schon gegeben hätte, aber in den letzten Jahren besonders, dass sie eben auch Bücher Menschen sich, sagen wir mal, rechtsextrem oder in die rechte Ecke bewegen.
Die Erfahrungen, von denen Schulze spricht, sind einschlägig. Man denkt etwa an die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen, die mit Pegida sympathisiert und mit der neurechten Publizistin Ellen Kositzer unter dem Titel »Aufgeblättert, zugeschlagen, mit rechten Lesen« eine Literatursendung auf YouTube moderiert. Vor 3 Jahren initiierte sie die Charta 2017, eine scharfe Kritik am Verhalten des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, des Dachverbands der Branche, nach Protesten gegen rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse. Unsere Gesellschaft, heißt es darin, ist nicht mehr weit von einer Gesinnungsdiktatur entfernt. Zu den Erstunterzeichnern der Charta gehören unter anderem Vera Lengsfeld, Matthias Matusek, Cora Stephan und Uwe Tellkamp. Der Dresdner Autor Tellkamp trat in der Folge mit populistischen Thesen an die Öffentlichkeit, etwa bei einer Podiumsdiskussion mit seinem Kollegen Durst Grünbein.
Wenn wir die 30 Milliarden Euro, die die Flüchtlinge im Jahr kosten, und das ist die offizielle Zahl aus dem Finanzministerium, wenn wir die in die Rentenlöcher stecken, ist das Problem Rentenloch erledigt.
Uwe Tellkamp ist nicht der einzige Schriftsteller, der sich in den letzten Jahren in die Reihen von Wutbürgern, Islamskeptikern und Kritikern der Flüchtlingspolitik eingegliedert hat. Er ist aber neben Monika Maron einer der prominentesten. Bücher von beiden, Maron und Tellkamp, zieren das erste Programm von Susanne Dagens Buchreihe, die 2020 unter dem geradezu zynischen Titel »Exil« ins Leben gerufen wurde.
Man könnte nun erwarten, dass für einen mit allen satirischen Wassern gewaschenen Romancier wie Ingo Schulze solche nach rechts abdriftenden Büchermenschen wunderbare Objekte des Spotts abgeben könnten. Aber Schulze geht es nicht um Abrechnung, sondern um die Unschärfen auch des eigenen, sich moralisch sicher wähnenden Blicks.
Für mich war dann ziemlich schnell klar, dass es eben jetzt nicht irgendwie ausmalen, wie eine Figur vom sympathischen Buchmenschen zum unsympathischen rechten Buchmenschen wird, sondern dass es da ja auch immer ein großes Unsicherheitsgefühl gibt. Ist das jetzt wirklich so? In welchem Kontext verhält sich jemand so? Mir war es wichtig, eigentlich auf dieses Rechte mit einer anderen Struktur zu antworten, die eben nicht die Struktur des Rechten ist, also der Eindeutigkeit, wo Gut und Böse klar geschieden sind.
Schulzes Roman »Die rechtschaffenen Mörder« erzählt zunächst in legendenhaftem Ton die Geschichte von Norbert Paulini, einem eigenwilligen Buchhändler in der DDR.
Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss.
So hätte diese Erzählung von einem Geistesmenschen der DDR, der mit dem Fall der Mauer seinen Status als Gralshüter der literarischen Hochkultur und mit dem Dresdner Hochwasser, das seine Sammlung vernichtet, auch seine Lebensgrundlage verliert, weitergehen können. Doch sie bricht mittendrin ab. Und wir hören die Stimme des Verfassers dieser modernen Legende, eines gewissen Schulze, anders als Ingo Schulze, mit TZ geschrieben. Schulze wollte Paulini, dem Helden seiner Jugend, ein literarisches Denkmal setzen. Während des Erzählens entdeckt er jedoch, dass sich der Antiquar nach der Wende zu einem handfesten Rechtsradikalen entwickelt hat. Das Bild des über den Dingen stehenden Geistesmenschen, der schon deshalb ein aufrechter Zeitgenosse sein muss, weil er sein Leben den Büchern verschrieben hat, bröckelt. Ende Legende.
Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man über das Buch spricht, dass man diesen Paulini 1:1 erstmal lesen kann. Und man muss ihn aber gleichzeitig immerzu auch als Projektion von diesem Schulze lesen.
Und nicht nur das. Ingo Schulze lässt dem zweiten Romanteil noch einen dritten folgen, in dem die Lektorin seines beinahe Namensvetters zu Wort kommt. Sie beginnt, ihrem Autor zu misstrauen und macht sich sogar nach Sachsen auf, um Angaben aus dem Manuskript vor Ort zu überprüfen. Und sie muss erkennen, dass Schulze, der eben noch als moralische Instanz einen bösen rechten Buchhändler überführte, selbst eine zwielichtige Gestalt sein könnte, ein Mörder gar.
Und plötzlich steht eigentlich der, der das geschrieben hat, dieser Schulze, mindestens so zur Debatte wie eben dieser Paulini.
Das Spiel mit den Erzählebenen, bei dem am Ende alle vermeintlichen Gewissheiten wanken und der Erzähler selbst als fragwürdige Quelle dasteht, kennt man nicht erst seit der Postmoderne. Doch bei Ingo Schulze ist es kein Spiel, sondern Gesellschaftskritik mit literarischen Mitteln. Literatur mag keine Eindeutigkeiten, lässt er den Buchhändler Paulini einmal sagen und verlangt auch von seinen Leserinnen und Lesern, Uneindeutiges auszuhalten.
Und es geht ja dann auch immer um die Ambivalenz. Das ist immer das Wichtige, dass man sich, indem man quasi als Feind angesprochen wird, sich nicht zum Feind machen lässt. Ja, also, dass man eben jetzt nicht bloß Nein sagt, wo sie Ja sagen, oder Ja sagt, wo sie Nein sagen, sondern dass man eigentlich auf diese Eindeutigkeit mit Differenzierung antwortet. Das ist mir, glaube ich, das Wichtigste daran, und das drückt sich in der Struktur des Buches aus, die sich aber tatsächlich erst beim Schreiben ergeben hat.
Damit hat Ingo Schulze nicht nur Zuspruch geerntet.
Es gab ja oft den Vorwurf, ich würde gerade die schwächen, die sich entschieden gegen rechts wenden wollen. Aber das heißt natürlich auch immer sofort, man weiß genau, wo die Trennlinie ist und man salviert alles auf der eigenen Seite. Und ich glaube, dass die Demokratie bedroht ist, das ist nicht erst seit der Rechtsradikalismus in Form von AfD und anderen so einen Aufwind bekommen hat. Das hat meiner Ansicht nach schon sehr viel mit Neoliberalismus und diesen Dingen zu tun.
Tatsächlich kann man in dem freundlichen Bosnier, der nach Paulinis Tod tapfer dessen Antiquariat weiterführt und die aufgehäuften Schulden begleicht, eine Figur erkennen, mit der Ingo Schulze leise Kritik am Neoliberalismus und Kapitalismus übt. Immerhin ein eindeutig guter Buchhändler. Um wenig rechtschaffene Mörder und die Hintergründe eines rechten Terrornetzwerks geht es in Wolfgang Schorlaus Die schützende Hand. Der Krimi-Autor ist bekannt für seine geschickte Verknüpfung von Fiktion und Realität. Schorlaus Romane sind penibel recherchiert und handeln meist von politisch brisanten Fällen. Die schützende Hand befasst sich mit den Morden des nationalsozialistischen Untergrunds NSU, vor allem aber mit der Verantwortung des Verfassungsschutzes für die Verbrechen, die weder durch einen jahrelangen Gerichtsprozess noch durch diverse Untersuchungsausschüsse geklärt werden konnte.
Ich fand, dass in dem gesamten NSU-Komplex der Widerspruch zwischen der Geschichte, die die Akten erzählt, und der Geschichte, die uns öffentlich erzählt werden, so dramatisch gegenteilig waren, dass ich mich tatsächlich entschlossen habe, die Geschichte der Akten und die öffentliche Geschichte gegeneinander zu stellen.
Schorlaus Privatdetektiv Georg Dengler bekommt den Auftrag, den Selbstmord der NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt aufzuklären. Was ist am 4. November 2011 wirklich in dem Wohnmobil geschehen, das in einem Eisenacher Wohngebiet stand und in dem die beiden rechtsradikalen Terroristen verbrannten? Im Laufe der Ermittlungen tun sich weitere beunruhigende Fragen auf.
Was hatte all das mit dem NSU und mit der Situation heute zu tun? Können in unserem Land brennende Flüchtlingsheime Teil einer politischen Kampagne sein? Sind sie auch in diesen Wochen Teil einer Kampagne? Wer steckt hinter Pegida und all diesen Bewegungen und Bürgerinitiativen wirklich?
Wir wissen auch wahnsinnig wenig über den tatsächlichen Ablauf der Verbrechen, wie sie funktioniert haben. Es gibt ja erstaunlicherweise an fast keinen Tatorten wirklich belegbare Spuren. Also das ist alles sehr merkwürdig nach wie vor. Und das finde ich ziemlich beunruhigend.
Bei keinem anderen seiner Bücher war der Gegenwind so stark. Seriöse Journalisten warfen Wolfgang Schorlau vor, mit der Vermischung von Fakten und Spekulation Verschwörungstheorien Nahrung zu geben. Ja, er verharmlose sogar die Verbrechen des NSU, indem er den Verfassungsschutz zum wesentlichen Akteur der Terroranschläge mache und die Justizversion des Doppelselbstmords in Zweifel ziehe.
Das ist die blödsinnigste Kritik, die ich mit der Veröffentlichung meines Buches gehört habe. Was wir untersucht haben, ist ja in dem Roman eigentlich die Verbindung zwischen Rechtsradikalismus und Inlandsgeheimdiensten. Wie Sie wissen, war ein großer Teil der rechtsradikalen Szene in Thüringen, und um die ging es ja, gesponsert bei dem Landesamt für Verfassungsschutz beziehungsweise dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Alle Anführer der rechtsradikalen Szene waren V-Leute. Und der Roman untersucht diese Verbindung. Und das ist keine Verharmlosung, wenn man das tut. Im Gegenteil, die rechtsradikale Szene erscheint mir umso gefährlicher, je mehr man den Eindruck haben muss, sie wird von staatlichen Stellen unterstützt, finanziert und organisiert.
Man erfährt in Die schützende Hand viel von den damaligen Vorgängen. Ausgiebig zitiert Schorlau aus den Dokumenten. Er erzählt von Tatortbegehungen und detaillierter Recherche. Allerdings mit vielen erzählerischen Freiheiten.
Was ich versuche mit der Art, wie ich schreibe, ist herauszufinden, wie viel Realität kann Fiktion verkraften? Und mit jedem Dengler-Roman, also das ist das literarische Thema der Dengler-Romane, die Frage, wie stark passt Realität in Fiktion? Und diese Schraube ziehe ich gewissermaßen von Buch zu Buch an. Und ich bin gespannt, was zum Schluss dabei herauskommt.
Genreliteratur ist ein geeignetes Medium, um sich in der rechten Szene umzublicken. Nicht nur, weil sich Krimis eben für Verbrechen interessieren, sondern auch, weil sie schnell geschrieben, schnell auf aktuelle Phänomene und gesellschaftliche Verwerfungen reagieren können. Sie sind nahe dran am Puls der Zeit. Das gilt auch für den Thriller Westwall des Drehbuchautors Benedikt Gollhardt, der sich ebenfalls den Verstrickungen von Verfassungsschutz und Rechtsradikalen widmet. Oder für Friedrich Arnis 2019 erschienenen Roman All die unbewohnten Zimmer, der von einem Polizistenmord am Rande einer Demonstration von Rechtsradikalen erzählt. Dass es auch humorvoll geht, beweist Franz Zobel mit seiner wilden Krimifarce Rechtswalzer. Die führt ins totalitäre Österreich des Jahres 2024, inklusive Showdown beim Wiener Opernball. Dort endet auch Mercedes Spannagels 2020 erschienener Debütroman »Das Palais muss brennen«, eine Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte und österreichischer Polizsatire. Hinter dem bösen Witz ihres Buches verbirgt sich Verzweiflung über die Unverfrorenheit selbsternannter Eliten und scheinheiliger Moralprediger, die knietief im rechten Sumpf warten.
Die französische Autorin Cécile Weißbrot bedient sich eines ganz anderen Genres, um dem gegenwärtigen Unbehagen in der Gesellschaft Ausdruck zu verleihen. Der Dystopie.
Ich habe den Roman im Herbst 2016 angefangen. Also die Wahlkampagne hatte schon angefangen für die präsidentiellen Wahlen in Frankreich. Es gab viel Gewalt, also nur in Wörtern, aber trotzdem Gewalt. Und wir hatten wirklich Angst, dass die Rechtsradikalen, dass Marine Le Pen die Wahl gewinnt. Und das war sozusagen der Anlass. Ich hatte die Idee, eine Art von Dystopie zu schreiben, wo es in Frankreich, und zwar in Paris, eine Diktatur herrscht. Dieser Anlass, das war die Angst, dass das Rechtsradikalismus die Wahl gewinnt.
Es gehört zum Charakteristikum einer Diktatur, so auch zu jener, die Cécile Weißbrot in ihrem Roman Zerstörung entwirft, dass sie missliebige Erinnerungen auslöscht. Und manchmal auch mehr.
Das Gesetz, das Sie gerade am heutigen Tag verkündet haben, wirft etwas Licht auf Ihre Pläne. Alles, was älter ist als 10 Jahre, muss verschwinden. Die Häuser, die Gegenstände, die Werke, die Weine. Es wird keinerlei Ausnahme geben. Jede Erwähnung eines früheren Datums wird gelöscht werden.
Literatur ist gefährlich für jede autoritäre Herrschaft. Sie spielt mit vergangenen und künftigen Möglichkeiten, wo die Gewalt auf Eindeutigkeit besteht.
Aus unterschiedlichen Perspektiven wollen die Diktaturen den anderen abschaffen, was anders ist. Die haben immer Feinde aufgebaut, die wie Sündbocke sind. Und es geht im Buch und ich glaube auch in der Wirklichkeit um die Sprache. Natürlich ist die Sprache nicht von der Realität zu trennen, aber die Sprache ist ein Symbol oder ein Symptom von was geschieht. Und diese Vereinfachung der Sprache kann man in politischen Reden spüren. Und das nicht nur in Diktaturen, aber ich glaube, das macht den Weg auf zu einer Diktatur.
Die 1954 geborene Cécile Weißbrot lässt in Zerstörung eine Ich-Erzählerin auftreten, die ihr bisheriges Leben dem Lesen und Schreiben gewidmet hat. Sie wohnt eigentlich in Paris, doch wir begegnen ihr unter anderem im Berliner Exil. Wann, so fragt sie sich, sind die Dinge aus dem Lot geraten? Hätte man erkennen können, wo die Freiheit endete und die totalitäre Ideologie sich durchsetzen konnte?
Die Vergangenheit des Buches ist unsere Gegenwart. Also für uns, ich glaube, ist es noch nicht zu spät. Aber wir müssen wirklich wachsam sein und diese Zeichen, diese Spuren wirklich wahrnehmen und dagegen agieren.
Tatsächlich beschreibt Weißbrot in ihrem Zukunftsroman Phänomene unserer Zeit, ob in Frankreich oder hierzulande. Die Verwendung von Begriffen aus dem Wörterbuch des Unmenschen, verbale Attacken auf demokratische und kulturelle Institutionen, um deren Legitimität zu erschüttern, die Klüngelei demokratischer Kräfte mit Autoritären, die Infragestellung von moralisch-ethischen Überzeugungen, all das ist bereits tagtäglich zu beobachten.
Was die Künstler, Künstlerinnen, Autorinnen, Autoren spüren, kann in die Öffentlichkeit gehen, ist öffentlich, ist für alle zugänglich. Und vielleicht kann es helfen, andere, um was sie spüren, aber für was sie noch keine Sprache haben oder keine Wörter haben, eine Sprache zu finden und eine genauere Wahrnehmung haben, für was sie fühlen.
Eine Sprache finden für das, was noch nicht fassbar scheint. das Tagespolitische transformieren in etwas Größeres, Symbolkräftigeres. Hier kommt die Literatur ins Spiel. Und das fast schon inflationär. Realistische und Reportageromane, Legenden und Dystopien, investigative Krimis, Jugendbücher und Dorfromane haben wir auf unserer Erkundungstour durch die deutsche Gegenwartsbelletristik entdeckt. So ziemlich jedes Genre scheint in den letzten Jahren tauglich, um den gesellschaftlichen Verschiebungen nach rechts auf die Schliche zu kommen.
Aber warum eigentlich erst jetzt? Das Phänomen rechtsextremer Jugendkulturen und sich verfestigender rechter Strukturen ist seit den frühen 90er Jahren evident. Und die Literatur, der eine gewisse Sensibilität im Aufspüren gesellschaftlicher Brüche nachgesagt wird, hätte vielleicht schon längst erahnen können, welches Gift da in unsere vermeintlich heile demokratische Welt geträufelt wird.
Ich glaube, bei Literaten selbst, bei schreibenden Menschen, also da wurde nichts verpasst. Die Manuskripte lagen nur und wurden nicht angefasst. Das hat sich einfach niemand dafür interessiert, weil das kein Markt ist.
Vor 10 Jahren hat Manja Präkels gemeinsam mit Carsten Krampitz und Markus Liske eine Anthologie mit dem Titel Kaltland herausgegeben. Ein Lesebuch, das ein paar Misstöne in die auf Harmonie bedachten Vereinigungsfeierlichkeiten bringen wollte und die blinden Flecken der Nachwendezeit beleuchtete. Hoyerswerda, Eberswalde, Rostock-Lichtenhagen. Die Pogrome der frühen 90er Jahre waren kein kurzes Aufflammen des Nationalismus, sondern der Auftakt einer unvergleichlichen rechten Mobilisierungsgeschichte, die von der Politik geleugnet und von der Öffentlichkeit gern übersehen wurde.
Wir haben Literaten und Literatinnen, bekannte und weniger bekannte, gefragt, Frauen, Männer, Ost, West, verschiedenen Alters. Und es war erstaunlich, wie schnell sofort die Geschichten anflogen, die waren fertig, die lagen da. Es hatte sich nur vorher keine Redaktion, kein Verlag, niemand dafür interessiert, weil es einfach so ein Buh-Thema war, so nach dem Motto, das will doch keiner lesen. Und heute sieht man ja, dass es durchaus Leute lesen wollen. Also die Geschichten waren immer da, die sind immer da. Es ist nur die Frage, ob sie an die Oberfläche kommen und ob jemand den Mut hat, voranzugehen.
Es ist gut, dass diese Geschichten heute, nach vielen rechtsextremen Morden, nach tagtäglichen verbalen Attacken von Seiten rechter Parteien, endlich zu lesen sind. Straightforward, wie bei Präkels, oder vielschichtig, wie bei Ingo Schulze, aus migrantischer Perspektive, wie bei Cihan Acar, oder als kriminalistische Recherche, wie bei Wolfgang Schorlau. In all diesen sehr unterschiedlichen Büchern geht es nicht um Handlungsdirektiven. Wir können nicht einmal mit Erklärungen rechnen. Wer diese sucht, sollte lieber soziologische Texte zu Rate ziehen. Literatur ist nicht dazu da, Diskurseffekte zu erzeugen. Sie hat selten große politische Sprengkraft, sondern wirkt sehr viel kleinteiliger. Über ihre Sprache, über ihre Form und ihre Ästhetik. Damit aber umso wirkmächtiger.
Gute literarische Texte, wie alle die hier vorgestellten, handeln von Widersprüchen und Ambivalenzen, wo ansonsten allzu simple Wahrheiten formuliert werden. Um es mit dem Autor Josef Haslinger zu sagen, es geht um das Einreißen von Allgemeinplätzen, um das Einreißen von ideologischen Tageskategorien, um das Einreißen von politischen Feindbildern. Literatur, die diesen Namen verdient, kennt weder schwarz noch weiß. Sie bewegt sich da, wo Kategorisierungen nicht mehr möglich sind, in den Grauzonen.
Und das finde ich halt richtig, dass man jetzt nicht sagt, hier sind die Guten, da sind die Bösen, wir zeigen auf die Bösen. Das betrifft ja jetzt nicht nur Rechtsradikalismus, sondern dass man sagt, was hat eigentlich zu dieser Situation geführt? Viele sagen, das ist für mich sowas sehr Wichtiges. Ich will mich gar nicht zum Feind machen lassen. Ich bin mehr. Ich will jetzt nicht sagen, nur anders eingefärbt, aber in derselben Struktur darauf antworten. Das ist, glaube ich, das Unproduktive.
Die Vereindeutigung der Welt heißt ein Bestseller-Essay des Arabisten Thomas Bauer. Er analysiert die Verarmung, die eintritt, wenn auf allen möglichen Gebieten Vielfalt und Vielstimmigkeit getilgt werden. Die neue Rechte will genau das: Eindeutigkeit statt Ambiguität, Identität statt Diversität. Nicht umsonst nennt sich eine rechte Gruppierung die Identitären. Etwas pathetisch ließe sich sagen, Literatur kann im besten Falle durch ihre Form und ihre Sprache auf der Seite der Ambiguität und Diversität stehen. wo die Rechte auf allen medialen Kanälen mit enormer Wucht ausgrenzende Narrative schafft, muss die Literatur darauf pochen, dass Vielfalt auszuhalten ist, dass Verunsicherung sich nicht durch blinden Hass auflösen lässt.
Neue Nazis in der Literatur. Wer von der Gegenwart erzählt, kommt an den Rechten nicht vorbei. Ein Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Wir sprachen Eva Meckbach, Luise Wolfram, Florian Lukas und Max Urlacher. Ton Alexander Brennecke. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath. Deutschlandfunk Kultur 2020.
Geschichten erzählen. Ich glaube, genau das Spiel, sich erkennen, kapieren, dass man nicht alleine ist. Und daran auch schulen, sein eigenes Vermögen, Sachen auszudrücken. Wenn Familien schweigend am Abendbrottisch sitzen, weil eben doch immer nur Streit passiert, wenn es um Politik geht. Das ist ja gerade die Situation im ganzen Land. Also nicht nur hier. Wie soll da gelernt werden? Und es braucht Sprache, es braucht Worte und Begrifflichkeiten. Ja, man kann aber auch die Individuen stärken in ihren Träumen und ihre Ängste ernst nehmen. Das kann alles Literatur, die kann einen abholen.